Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und in dieser Folge möchte ich mit dir nochmal darüber sprechen, dass du auf Gratis-Events keine hochwertigen Gesprächspartner finden wirst. Tatsächlich klingt es jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen banal, aber den Fehler haben wir doch alle schon gemacht. Da gibt es irgendwo eine Einladung, es gibt vielleicht sogar noch Essen und Trinken, es ist vielleicht ein Grillfest im Sommer oder es ist irgend sowas Weihnachtliches in der Vorweihnachtszeit. Man wird irgendwie zu so einem Networking-Event gelockt. Es ist halt auch nicht schwierig, daran teilzunehmen. Es ist wirklich gar keine große Anmeldung erforderlich. Man geht dahin und hofft einfach auf gute Gespräche. Und am Ende des Tages stellt man fest, eigentlich war das alles nur eine reine Zeitverschwendung. Aber das ist halt aus meiner Sicht immer so. Ich habe das früher sehr oft erlebt, wenn du auf solchen Events bist, wo du keinen Eintritt zahlen musst, wo du im Prinzip keine Zugangsbeschränkungen hast, wo jeder daran teilnehmen kann, der einfach nicht Nein gesagt hat, dann wirst du auch einfach häufig wenig committete Menschen finden. Teilweise Menschen, die selber im Suchmodus sind. Das heißt, die haben gar kein wirkliches Angebot. Die sind selber immer noch in der Findung. Alles das, was sie bisher gemacht haben, funktioniert nicht. Jetzt gucken sie einfach, ob sie von jemand anders was übernehmen können oder ob sie mit jemand anders ins Gespräch kommen können, der ihnen dann vielleicht den Arsch rettet. Auch ein Ansatz, den du vielleicht aus so Unternehmernetzwerken und so weiter kennst. BNI zum Beispiel ist ja so ein Netzwerk, wo du dich zum Beispiel als Unternehmer oder Unternehmerin registrieren kannst. Da bist du in so einer Gruppe von Unternehmern dann, die dann irgendwie alle zusammen sich morgens einmal die Woche zum Frühstück treffen und dann wechselseitig empfehlen wollen. Aber da gibt es auch immer nur eine Handvoll von Leuten, die wirklich was am Laufen haben. Die anderen Teile, die da hinkommen, stehen teilweise mit dem Rücken an der Wand, sind fast wirtschaftlich insolvent, kriegen es einfach nicht hin, irgendwelche Kunden und Kontakte zu generieren. Die haben einfach keine Aufträge, schließen sich dann so einer Gruppe von ihrem letzten Geld an und hoffen dann einfach, dass ihnen das in irgendeiner Form den Hintern rettet, weil irgendeiner in der Gruppe vielleicht dann doch mal einen Auftrag irgendwie generiert, den man abarbeiten kann. Aber das ist halt einfach das Problem. Wenn die Gruppe und die Zugehörigkeit zu einer Gruppe nichts kostet, dann ist auch die Qualität meistens nicht gut. Und deshalb würde ich dir einfach nahelegen wollen, geh lieber auf weniger Events, zahl gerne auch einen höheren Eintrittspreis und guck einfach, dass du dadurch bessere Leute kennenlernst. Auch eine Sache, weshalb ich dir zum Beispiel an der einen oder anderen Stelle empfehlen würde, auf einer Veranstaltung VIP-Tickets zu kaufen. Weil gerade bei größeren Veranstaltungen ist es ja so, die Masse ist ja auch völlig in Ordnung, je nachdem, wo die im Leben stehen, dass sie erstmal die ersten Impulse abholt. Aber die Klasse findest du tatsächlich eher im VIP-Bereich. Das sind kleinere Gruppen, das sind teilweise erfolgreichere Menschen, je nach Preis sogar dann sehr erfolgreich, weil manche VIP-Tickets kosten richtig Taler. Du kriegst einfach einen höheren Komfort. Und auch wenn du dir natürlich eine Stulle mitbringen könntest, wie das früher der Fall war, wenn Mama dich mit der Tasche in den Kindergarten geschickt hat, dann macht es manchmal dann doch mehr Sinn, da einfach irgendwie intern aufs Catering zurückzugreifen, ohne dass man lange anstehen muss und dann beim Essen einfach mit Menschen in Kontakt zu kommen, vielleicht Sachen vorzubereiten, die hinten raus nicht nur das Ticket bezahlen, sondern tatsächlich noch deutlich andere Mehrwerte generieren. Und das ist ja auch der Grund, warum ich einfach auf meinen Events immer darauf achte, dass wir halt einfach coole Leute zusammenbringen und teilweise auch ein bisschen exklusivere Locations wähle, die dann einfach auch die Leute wegfiltern, die nicht so richtig committed sind. Weil tatsächlich ist es ja so, wir machen ja Veranstaltungen an verschiedenen Teilen, in verschiedenen Teilen Deutschlands. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Veranstaltung in einem Sporthotel, mehrere Tage machen wir da so ein Notfallplanungsevent, wo wir einfach Unternehmern und Unternehmerinnen mit einem externen Referenten, der das schon für verschiedene deutsche Banken gemacht hat, einfach mal aufzeigen, was musst du eigentlich alles vorbereiten, damit du im Fall eines gesundheitlichen Ausfalls, denken wir jetzt mal an schweren Unfall, Koma oder irgendwelche anderen Dinge, die Handlungsunfähigkeit auslösen, vorbereitet zu sein. Welche Vollmachten musst du haben, welche Maßnahmen musst du getroffen haben, welche Entscheidungen müssen vorbereitet sein, wer muss alles, dann handlungsbevollmächtigt werden, welche externen Stellen müssen informiert werden. Nehmen wir mal nur so ein ganz einfaches Szenario. Es ist ja schön, wenn in deiner Firma nachher alle Bescheid wissen, dass Klaus und Claudia in deiner Abwesenheit jetzt hier irgendwie Entscheidungen treffen sollen. Wenn die Bank nichts davon weiß, hilft das halt nichts, wenn am Ende des Monats die Gehälter bezahlt werden müssen. Weil wenn Klaus dann da kurz eine E-Mail hinschickt oder einmal anruft oder Claudia da vielleicht sogar jemanden kennt und sagt, hey, hör mal zu, wir müssten jetzt mal eben die Gehälter auf den Weg bringen, wird der Banker oder die Bankerin gar nichts machen, wenn das nicht entsprechend vorbereitet wurde. Und das ist jetzt nur eins von vielen Szenarien. Mein Vater, 2011 gestorben, er war tatsächlich selber Arzt und hatte da eine Vollmacht. Die Vollmacht, die er geschrieben hat, hat er so als Arzt, so mit seinem Blickwinkel auf die Sachen geschrieben. Die war halt auch nicht wirklich aussagekräftig. Ne? Das war dann schon so, der war am Schluss dann auf der Intensivstation, dass eigentlich das irgendwie so klar war, was er will, aber es war halt nicht rechtlich sauber formuliert, weil es halt auch kein Jurist hat gedacht, ich mach das mal eben selber und grundsätzlich kann ich das da in eigenen Worten zusammenfassen, aber jemand auf der Intensivstation war nicht bereit, basierend auf diesen Anweisungen, die er da geschrieben hat, entsprechende Maßnahmen auf den Weg zu bringen Und dann war es tatsächlich nachher so, als wir dann an dem Punkt waren, dass wir die Geräte abschalten lassen mussten, weil der Arzt eben auch mit der Vollmacht von meinem Vater in der Hand sagte, hören Sie mal, Ihr Vater, Ihr Mann wollte das schon sehr lange, aber wir konnten das bisher nicht tun. Aber jetzt würden wir das tatsächlich auch empfehlen, können das aber immer noch nicht tun. Wir müssten jetzt eine offizielle Autorisierung von einem Amtsgericht haben, von einem Richter, der das Go dafür gibt. Und das ist eben erforderlich, dass Angehörige der Familie dann hier den Kontakt aufnehmen. Meine Mutter war dafür völlig unfähig. Die hat gesagt, ich kann das nicht, ich kann das überhaupt nicht mental und so. Und ich habe das dann gemacht als ältester Sohn. Und für mich war das dann auch okay. Aber es ist natürlich schon kein schönes Gespräch, wenn du letztlich selber mit jemandem Externes darüber verhandeln musst, dass jetzt die Geräte von deinem Vater abgeschaltet werden, weil du ja dann irgendwo vielleicht da auch wirklich dann ja mit am Drücker gesessen hast. Es war für mich okay, aber tatsächlich sind das ja einfach nur so Szenarien, die man gerne vermeiden möchte. Jetzt machen wir dazu halt so ein Event Notfallplanung. Dann haben wir jetzt ein Event in Österreich, machen wir jedes Jahr so eine große Veranstaltung, so ein Fünf-Sterne-Hotel, wo wir da einfach mit Unternehmern und Unternehmerinnen aus allen möglichen Branchenbereichen zusammenkommen. Da kommen dann teilweise auch echt große Unternehmen mit sehr, sehr vielen Mitarbeitern, weil das einfach auch ein paar Euro kostet, in diesem Hotel alleine zu wohnen. Ich habe tatsächlich, und das finde ich immer spannend, auch Kunden, die sind selber Millionäre. Die haben also eigentlich, würde man sagen, genug Geld, aber die haben wahrscheinlich auch so viel Geld, weil sie einfach immer so sparsam sind. Das heißt also, die wohnen nicht in diesem Fünf-Sterne-Hotel, die wohnen auf der anderen Straßenseite, weil da kostet das nämlich tatsächlich nur einen Bruchteil. Und dann kommen die einfach morgens über die Straße, nehmen dann an unseren Veranstaltungen teil und profitieren dann vollständig vom Austausch, von den ganzen Möglichkeiten vor Ort, haben aber tatsächlich die Kostenseite optimiert, weil sie einfach sagen, hör mal, wenn ich nachts in meinem Zimmer liege, dann sehe ich gar nicht, ob das eine Suite ist oder ein Einzelzimmer. Und von daher bin ich auch nicht bereit, die Suite zu bezahlen, weil sie mir keinen Mehrwert bietet, insbesondere weil die Events, die ich mache, dann teilweise auch dazu führen, dass die Menschen dann auch abends noch ewig lange zusammensitzen, teilweise dann auch noch zusammen in den Hotels an die Bar gehen, wo ich dann nicht genau weiß, wie es weitergeht, weil ich dann mich immer so gegen 22 Uhr dann doch irgendwie abseile. Weil wenn du den ganzen Tag in der Bütt stehst, den ganzen Tag irgendwie performen musst, den ganzen Tag irgendwie gucken musst, alle bei Laune zu halten und dann vielleicht auch selber irgendwelche Workshops zu leiten oder auch das ganze Event zu administrieren, dann habe ich einfach die Erfahrung gemacht, wenn ich da um 22 Uhr mal aufs Zimmer gehe, dann bin ich einfach nach den Tagen nicht ganz so platt, weil ich kann mich nicht nach einem Event, wenn wir es mehrere Tage gemacht haben, ewig lange ausruhen. Aber das ist genau der Punkt. Ich meine, es gibt Leute, die sagen dann, boah, das ist aber schon ein ganz schöner Kostenblock, weil zum Beispiel jetzt an Österreich festgemacht, um da hinzukommen, musst du schon ein paar Stunden fahren, wenn du hier aus Deutschland kommst. Du kannst alternativ nach München fliegen und dann von da einen Mietwagen nehmen, bis in 2 Stunden da. Aber das ist halt alles mühsam. Aber das ist genau wie ein Eintrittspreis, einfach eine Zugangshürde. Und diese Zugangshürde sorgt dafür, dass die Leute vor Ort einfach auf einem ganz anderen Level sind. Und das möchte ich dir einfach mitgeben. Wenn du irgendwo hin willst, wo, also jetzt beruflich oder mit deinem Leben, dann guck einfach, dass du irgendwo dich mit Leuten austauscht, die nicht einfach nur ganz leicht und easy zusammengekommen sind, weil dann sind die teilweise nicht committed, dann sind die nicht bei der Sache, dann sind die eventuell auch einfach mal nur da, weil die auch einfach sich mal überraschen lassen wollen, wohingegen gerade auf meinen Events die Leute teilweise ganz genau wissen wollen, was passiert da eigentlich, in welcher Reihenfolge und so, weil die genau abwägen, lohnt sich der zeitliche Invest oder wäre es nicht für mich besser, wenn ich meine Zeit anderweitig nutze, weil gerade bei Events ist es ja auch so, der eine oder andere geht dahin, um Antworten zu bestimmten Fragestellungen zu bekommen oder bestimmte Menschen kennenzulernen. Aber es gibt halt auch häufig Menschen, die sehen das wie Urlaub, aber es fühlt sich besser an, weil sie das sich selber als Weiterbildung verkaufen. Und genau davor möchte ich dich einfach schützen. Ich sehe so oft Menschen, die mir immer wieder erzählen, sie waren jetzt hier und da und hier auf irgendeiner Veranstaltung, entweder spreche ich mit denen persönlich oder ich sehe das auf Social Media. Und es gibt ja eine ganze Menge Veranstaltungen, die ich einfach kenne, wo ich mir denke, das ist doch reine Zeitverschwendung. Das ist doch total Quatsch, da Zeit zu investieren. Du wirst da im Prinzip einfach nur eingeladen, um dir irgendwelche Sponsorenvorträge anzuhören. Da wird dir irgendwie suggeriert, es ging um Content und die locken dich mit irgendeinem Abendessen. Aber realistisch betrachtet, könntest du das Essen auch selber bezahlen. Die ganze Zeit einfach nutzen, um einfach selber mehr Wertschöpfung zu generieren und dadurch auch mehr Ergebnisse für dich zu produzieren. Weil tatsächlich ist es nämlich so, das weiß der ein oder andere vielleicht von euch auch gar nicht, bei Events läuft das Ganze immer wie folgt. Du hast beispielsweise auf den klassischen Veranstaltungen das Szenario, dass der Veranstalter irgendwelche Events veranstaltet und Tickets verkauft. Und du kaufst dir jetzt ein Ticket, um an der Veranstaltung teilzunehmen. Und dann ist das Ticket entweder günstig, mittel oder teuer, je nachdem, wie das Format aufgebaut ist. Aber das ist gar nicht die Haupteinnahmequelle von dieser Veranstaltung. Viele bekommen nochmal viel mehr Geld in Summe von den Sponsoren, wenn man denen qualifizierte Leads liefert. Das heißt, wenn du auf so Veranstaltungen gehst, wo zum Beispiel 10 oder wie viele Sponsoren dann sind, teilweise auch deutlich mehr, dann passiert Folgendes. Der Veranstalter lädt die Sponsoren ein und sagt, ich besorge dir für diese Veranstaltung 200, 300, 400 oder wie viel auch immer qualifizierte Leads, die alle irgendwie einen bestimmten Background haben. Und damit du da präsent sein darfst, musst du mir halt auch eine große Summe Geld bezahlen, weil das ja für dich sehr nah an der Zielgruppe ist und einfach eine hohe Chance mit sich bringt, qualifizierte Gespräche zu führen. Und dann wird von den Sponsoren so viel Geld eingesammelt, dass der Veranstalter sich damit richtig die Taschen voll macht. Aber was ja noch viel nerviger ist, wenn du jetzt Sponsoren hast, die stark investiert sind, dann wollen diese Sponsoren natürlich intern ihr Geld auch in irgendeiner Form rechtfertigen. Das heißt, die müssen ja irgendwo dieses Marketingbudget, was sie für diese Veranstaltung zur Seite gelegt haben oder investiert haben, auch rechtfertigen. Und deshalb sind dann auch teilweise die Aussteller so, dass sie, wenn sie sozusagen im Kreis um so eine offene Freifläche herum angeordnet sind, im Prinzip wie so Angler da sitzen, mit dem Unterschied, die sitzen da nicht einfach und hoffen, dass der Fisch irgendwann vorbeikommt und anbeißt, sondern die springen bildlich gesprochen immer auf die Leute zu, die da vorbeischwimmen und sagen, hey, komm mal hier hin, und quatschen dich dann unnötig voll. Gerade wenn die dann nett sind und wenn die das dann auch schaffen über Kommunikation, gerade wenn man sich vielleicht auch häufiger sieht, eine persönliche Ebene aufzubauen, rauben die dir mal schnell Viertelstunde, halbe Stunde Lebenszeit. Und du kaufst sowieso nichts bei denen. Du wüsstest das auch und die wissen es eigentlich auch, aber irgendwie fühlt es sich für beide Leute gut an. Und viele ignorieren ja auch den Satz, den ich so gerne nutze, Hoffnung ist keine Strategie, und denken immer, wenn ich nur oft genug mit dem rede, wenn ich den nur oft genug sozusagen catche, dann werde ich den irgendwann nochmal konvertieren. Das ist aber aus meiner Sicht nicht zwingend immer richtig. Und deshalb, wenn du auf irgendwelchen Gratis-Event bist, ist doch klar, dass da permanent irgendwelche Upsells präsentiert werden, dass da irgendwelche Zusatzinvestitionsmöglichkeiten präsentiert werden, dass du irgendwie auch Leute da hast, die nicht so richtig committed sind. Deshalb wird da auch viel gehüpft, geklatscht und viel Wert auf Entertainment gelegt, was gar nichts mit wirklicher Informationsvermittlung zu tun hat, was du dir ja selber einredest, was dein Grund wäre, warum du auf die Veranstaltung gehst, weil du da was lernen willst, weil du was mitnehmen willst, weil du Einblicke gewinnen willst. Aber eigentlich kommt dieser ganze Entertainment-Faktor drumherum nur deshalb zum Tragen, weil die Leute sonst einfach wegdriften, weil die einfach nicht genug Verarbeitungskapazitäten haben. Wären die ja nicht gezwungen, auf ein Gratis-Event zu gehen. Bei manchen Leuten ist es ja sogar so, die sagen dann, was soll ich? Ich habe jetzt gerade letzte Woche habe ich hier wieder so zwei Unternehmer bei mir in der Firma gehabt, die waren für ein 1:1 Beratungsgespräch gekommen. Die führen mehrere Firmen zusammen und wollten mit mir so ein paar Strategien durchsprechen. Und dann fragte ich die so, ich sage immer, ihr habt ja jetzt hier direkt einfach über meine Webseite ein Gespräch gebucht, kurz geklärt, ob ich euch bei einer Sache helfen kann, den Eindruck gewonnen, das wird klappen, wir haben uns noch nie persönlich gesehen, dann seid ihr direkt vorbeigegangen, kommen, habt ihr hier direkt so einen Tag gekauft und jetzt sitzen wir hier und das ist ja echt gut gelaufen, ist es auch. Also das wird auch sicherlich nochmal ein Folgetermin werden und wir werden auch definitiv hier in Kontakt bleiben. Aber warum seid ihr denn nicht mal auf meine öffentliche Veranstaltung gekommen? Gerade mal, wenn ich jetzt an die Roadshow denke oder unser neues Format, so bauen Sie ein profitables Unternehmen. Das sind doch einfach mal schöne Veranstaltungen, um mich einfach mal ganz entspannt kennenzulernen. Und da sagt mir dieser Unternehmer, Philipp, die 2 Tage, die ich da auf deiner Veranstaltung verbringe, die kann ich auch sinnvoller nutzen. Ich habe genug von dir gesehen, ich habe einfach den Eindruck, dass du da wirklich was drauf hattest, deshalb habe ich einfach gedacht, komm, ich gebe jetzt einmal Geld aus, zahle dir mal einfach mal einen Tag, dann habe ich hier auch einen Tag deine volle Aufmerksamkeit und dann können wir mal hier direkt über mein Business nachdenken. Ich glaube einfach, dass solche Austausche immer irgendwas bringen, dass es niemals zu nichts führen wird. Vielleicht habe ich Pech und es ist nicht so wirklich tiefgreifend. Vielleicht ist es aber auch so, dass ich wirklich happy bin, dass ich es mache. Letzteres war dann tatsächlich der Fall, aber das ist halt einfach auch eine coole andere Denkweise. Ne? Du musst ja auch immer überlegen, wer ein bisschen mehr zahlt, kann halt auch immer sich irgendwo eine Abkürzung kaufen. Wobei ich zum Beispiel auch der Meinung bin, dass es gar nicht zwingend immer sinnvoll ist, direkt mit so einem 1:1-Tag zu starten, weil es einfach für viele dann zu viele Informationen sind. Gerade wenn du jetzt zum Beispiel aktiv in das Thema Vertrieb und Marketing einsteigen möchtest und in dem Bereich keine tiefergehende Expertise hast, ist es zwar so, dass ich dir die ganze Zeit irgendwelche Sachen konkret empfehlen kann, basierend auf deinem Businessmodell, basierend auf deinen Ressourcen, basierend auf deinen finanziellen Vorstellungen, was auch Investitionsmöglichkeiten und so weiter angeht, weil wenn du jetzt zum Beispiel in die bezahlte Werbung einsteigen willst, musst du dir auch überlegen, wie viel, auf welcher Plattform, in welcher Art und Weise und mit welchen Rahmenbedingungen. Aber wenn du noch gar nicht genau weißt, was man da alles für Möglichkeiten hat, verlieren wir ja auch viel Zeit einfach in der Sensibilisierungsphase. Deshalb halte ich es persönlich immer für sinnvoller. Du kommst auf so eine Zweitagesveranstaltung, kriegst einfach mal so einen Überblick über eine ganze Menge Möglichkeiten und suchst dir dann diese zwei, drei Dinge raus, wo du gerne vertieft mit mir drüber sprechen würdest. Dann machen wir dazu einfach gerne mal einen separaten Termin, besprechen nur das und kriegen damit natürlich auch einfach deutlich bessere Ergebnisse hin. Ich habe zum Beispiel einen Kunden in Österreich, der hat genau diesen Ansatz gewählt. Der war in Leipzig auf meiner Zweitagesveranstaltung und nach den zwei Tagen kam er zu mir und sagte, Philipp, ich muss dich mal buchen. Ja, ist doch gut, kein Problem, aber was hast du denn vor? Dann sagt er, ja, wir müssen das und das und das hier mal alles besprechen. Dann sage ich, ja gut, dann kommst du einfach mal einen Tag hier nach Leverkusen, dann machen wir mal ein schönes Event zusammen und dann gehen wir das einzelne mal durch. Und dann sagt er zu mir, nee Philipp, also ich komme auf keinen Fall nach Leverkusen, weil ich bin aus Wien. Ja, ich sage, ist doch kein Problem. Fliegst du aus Wien nach Köln und dann 22 Minuten vom Flughafen entfernt ist mein Büro und dann machen wir uns hier einen schönen Tag, fliegst abends wieder zurück. Ich sage, nein, nein, das ist einfach verlorene Zeit. Ich habe keine Lust zu fliegen. Ich mache mit dir einfach nur einen Remote-Tag. Und dann habe ich gesagt, ja, und wie soll das ablaufen? Dann sagt er, ja, also wir treffen uns am Computer und dann machen wir einen ganz normalen Zoom-Call. Weil er macht so verschiedene Beratungsprojekte, ist unter anderem auch bei Porsche und bei ein paar anderen als externer Dienstleister aufgestellt, hat also da schon einiges am Laufen, wollte aber einfach noch ein bisschen Unterstützung in bestimmten Sachen von mir haben. Und dann habe ich zu ihm aber ganz offen gesagt, dass ich also mich selber völlig, ich sag mal, unwohl bei der Vorstellung fühle, 8 Stunden lang vor so einer Kamera zu hocken, 8 Stunden in so einem Zoom-Call da zu sitzen, um einfach irgendwelche konkreten Fragen zu beantworten. Und dann haben wir uns nachher auf 2 halbe Tage geeinigt, was tatsächlich dann auch echt Spaß gemacht hat. Ich war wirklich überrascht. Aber was ich damit meine, ist Folgendes. Der hat jetzt einfach mal so ein Format gebucht und der war nach den ersten 4 Stunden so happy, dass er gesagt hat, er braucht jetzt für den zweiten halben Tag mal mindestens 6 Wochen Vorlaufzeit, weil er für die Impulse aus der ersten Session erstmal enorm viel Zeit braucht, um das alles umzusetzen. Weil wir sind wirklich in verschiedene Sachen reingegangen, bis hin, dass ich ihm auch an der einen oder anderen Stelle einfach neue Texte diktiert habe, wo jetzt einfach mal erst jemand sich drum kümmern muss, dass das im Social-Media-Bereich, in seinem Profil und auf deiner Website und so alles aktualisiert wird. Weil als Außenstehender ist es halt häufig einfacher, dich besser zu beschreiben, weil du selber so ein bisschen betriebsblind bist und immer denkst, ach, das weiß doch jeder, das ist doch nicht wichtig. Oder du Dinge betonst, die eben keine Sau interessieren. Da ist ja niemand von uns, ich sag mal, frei von. Das ist ja einfach immer das größte Problem, sich selber irgendwie nah in der Außenwelt zu positionieren, wohingegen andere immer ganz klar sehen, wo deine Stärken ist. Also ich bin ja so oft darauf angesprochen worden, dass Leute sagten, boah, Semmelroth, du bist so klar im Kopf, du schaffst es, die Sachen so auf den Punkt zu bringen, du kannst es so sauber formulieren, dass ich erst dadurch erkannt habe, dass das vielleicht ein tatsächliches Alleinstellungsmerkmal unter anderem ist, weil das ist ja für mich so normal, dass mich das ja selber gar nicht beeindruckt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich erkläre jemandem was, der weiß, was er tun soll, hat das dann gemacht und dann waren wir alle klar. Selten sind Leute da völlig verwirrt aus irgendwelchen Gesprächssituationen rausgegangen. Aber natürlich weiß ich auch, das kennt ja jeder von uns, da brauche ich selber nur an meinen Mathematiklehrer oder so zurückzudenken. Manchmal sitzt du eine Dreiviertelstunde in so einer Schulstunde und am Ende hast du immer noch keine Ahnung, worum es hier eigentlich ging. Und du könntest auch nicht wieder zusammenfassen, weil irgendwie war das alles total verwirrend. Was vielleicht auch daran lag, dass ich nicht so der Beste im Mathematikunterricht war. Aber hier geht es wieder um Zugang. Das heißt, schau einfach, wer sind die Leute, die dich wirklich nach vorne bringen können? Wie komme ich an die ran? Und dann mach bitte nicht den Fehler, dass du hier den günstigsten Ansatz wählst. Darüber hinaus möchte ich nochmal über das Thema Event und auch Gruppe sprechen, weil tatsächlich glaubt natürlich der ein oder andere, der einzige Weg und der wirkungsvollste Weg, wirklich voranzukommen, wäre immer 1:1. Und das ist in verschiedenen Stellen auch der Fall. Also gerade bei einer persönlichen Operation macht das durchaus Sinn, die Sache 1:1 mit dem Arzt zu besprechen. Bei einer psychischen Problematik macht das sicherlich Sinn, die Sache 1:1 zu besprechen. Bei einer, ich sag mal, sehr intimen Thematik macht es sicherlich Sinn, die Sachen irgendwie 1:1 zu besprechen. Aber gerade im Business stelle ich halt immer wieder fest, ist es eigentlich viel besser, die Sache mit anderen zu besprechen, die ähnlich unterwegs sind. Das heißt, ähnlich bedeutet, du musst in ähnlichen Größenkategorien unterwegs sein. Stell dir vor, du hast 60 Mitarbeiter und du tauschst dich jetzt mit jemandem aus, der 2 hat. Dann ist das einfach so unterschiedlich, dass ihr beide ja überhaupt keine wirkliche Basis für einen vernünftigen Austausch habt. Aber jetzt gerade, wenn ich an meine Veranstaltung da in Österreich denke, da kommen halt Leute, die haben 50 Mitarbeiter. Der eine hat 50 Mitarbeiter, der andere hat 65 Mitarbeiter, der andere hat irgendwie knapp 120 Mitarbeiter. Wenn die sich da austauschen und so weiter, dann kommen halt einfach auch ähnliche Erfahrungswerte zum Tragen. Und der eine zum Beispiel, an den ich jetzt denke, der hat 3 Standorte. Das heißt, der hat die Mitarbeiter nicht an einem Standort konzentriert, sondern der wollte einfach so eine regionale Versorgerstellung aufbauen, wo er einfach seine Reichweite erhöht und dann natürlich auch einfach so das in der Mitte liegende Gebiet besser bedienen kann, weil er von den Außenposten dahin fahren kann. Und der hat also schon das Thema Strategie und Systematisierung und verschiedene Standorte und zweite Führungsebene und Kommunikation über die Standorte hinweg und vielleicht auch Ressourcenbündelung und so weiter gemeistert. Wohingegen derjenige, der jetzt 120 Mitarbeiter an einem Standort hat, sich vielleicht immer noch die Frage stellt, was wäre eigentlich, wenn ich eine zweite Niederlassung aufmache? Und wie gehe ich da am besten vor? Und wie kriege ich das sichergestellt, dass auch alle immer im Thema sind, auch wenn man sich nicht mehr so regelmäßig sieht? Wie halte ich das Teamgefühl am Laufen? Wie kriege ich das überhaupt vernünftig abgebildet? Woran mache ich dann fest, wie ich auch die Außendarstellung mache? Positioniere ich das einfach als einen weiteren Standort oder ist das dann ein separater Standort, der vielleicht auch eine eigene Akquisewirkung dann auslöst? Wie bündel ich vielleicht Ressourcen? Muss ich dann in dem neuen Standort alle Fähigkeiten vorhalten oder greife ich für bestimmte Leistungen auf die Leistungen vom Hauptunternehmen zurück und mache nur noch bestimmte Kernleistungen oder starte ich in dem zweiten Standort kleiner, weil ich einfach inzwischen erkannt habe, dass ich einfach zu viele Produkte und Dienstleistungen anbiete und das Ganze ein bisschen reduzierter aufbauen sollte. Und wenn sich dann solche Leute einfach mal austauschen, wenn die dann miteinander reden, wenn die dann zum Beispiel einfach untereinander auch mal über Erfahrungswerte sprechen, auch im Hinblick auf, wie kommst du regelmäßig an Personal, hast du eine interne Weiterbildungsakademie, hast du irgendwelche Strukturen für Führungskräfte-Evaluation, dass auch mal die Führungskräfte von den Mitarbeitern bewertet werden, hast du auch irgendwelche Strategien für individuelles Feedback für die einzelnen Mitarbeiter, führst du Protokoll darüber, wie gehst du mit Elternzeiten um, wie gehst du mit Halbzeitkräften oder Menschen um, die halt Halbzeitjobs oder so Azubi-Jobs haben wollen. Wie rekrutierst du allgemein? Gehst du auf Personalmessen? Diese ganzen Sachen. Wenn die Leute sich darüber austauschen, kannst du einfach extrem viel von denen lernen, aber eben auch nur, wenn du da in dem Bereich dann auch selber von der Kategorie her passt. Und gleichzeitig ist aber auch so, wenn du nah dran bist, finde ich, ist es auch immer spannend zuzuhören, weil dich das natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen sensibilisiert auf das, was da noch kommen wird. Was du erwarten müsstest, wofür du dich vielleicht vorbereiten musst, damit in dem Moment, wo du das in die Umsetzung bringen willst, wo du loslegen willst, du nicht erst anfängst, deine Hausaufgaben zu machen, sondern das vielleicht im Vorfeld schon mal einfach, ja, ansetzt, wenn man es jetzt mal als Kochgericht betrachtet. Das machst du ja auch, ne? Du setzt das an, lässt es eine Zeit lang ziehen und dann irgendwann ist fertig und dann sind alle total begeistert und sagen, wow, ist super lecker. Sagst, naja, ist so lecker, weil ich das gestern Abend schon mal hier an den Start gebracht habe. Bin ich nicht eben angefangen und habe einfach gedacht, vielleicht klappt es heute. Das heißt also, das ist einfach so der Punkt, pass bitte da mit deiner Zeit besser auf. Verschwend die nicht die ganze Zeit, überleg dir ganz genau, welche Formate sind für mich wichtig, was bringt mich gerade weiter, wo sind die Fragestellungen, die ich wirklich beantwortet haben möchte. Und wenn du in dem Zusammenhang irgendwann mal mit uns drüber sprechen möchtest, wie wir dich da unterstützen können, komm gerne mal auf uns zu. Gerade auch mal mit so isolierten Workshops, jetzt so bauen Sie ein profitables Unternehmen oder beispielsweise unser Business Bootcamp, wo wir dir auch mal wirklich helfen, verschiedene Facetten zu optimieren. Ich will da jetzt nicht zu tief einsteigen, weil für die Leute, die das nicht interessant ist, ist das sonst einfach hier jetzt zu lästig, sich das anzuhören. Aber dann auch die Roadshow oder auch mal irgendwie über die anderen Workshops, Notfall, Planungsevent. Das sind ja alles Dinge, was auch mal eine gute Gelegenheit ist, einfach mal neue Leute kennenzulernen, wo man einfach mal hingeht und sagt, ey krass, das sind auch so Leute aus dem Universum vom Semmelroth. Ich komme mit dem und seinen Gedanken ganz gut klar. Folglich sind auch die Leute hier ganz spannend. Wir machen Ende des Jahres eine Veranstaltung in Prag. Da werden wir zum Beispiel auch stark über das Thema Investitionen in Immobilien und wie kann ich mir da vielleicht auch parallel zu meiner aktuellen Tätigkeit ein sehr schönes, Nebeneinkommen aufbauen. Da habe ich einen sehr erfahrenen Investor, der selber über 70 Objekte besitzt, als Referenten gewonnen, der einfach mal erzählt, wie er das gemacht hat, weil tatsächlich ist der nämlich angestellt. Der ist noch nicht mal selbstständig. Der ist einfach angestellt und hat das nebenbei aufgebaut. Der hat einfach gut verdient und verdient auch immer noch gut, hat dann einfach viele, viele Sachen im Hintergrund auf den Weg gebracht. Der ist inzwischen so auch abgebrüht. Der hat auch mit diesen ganzen Problemen, die man immer so als Laie hört, überhaupt nichts zu tun. Wenn da eine seine Miete nicht zahlt oder so, da sagt der Himmel, da gibt es einfach einen fair vorbereiteten Formularsatz, den ich hier habe, den ich einfach rausschicke. Ich brauche für nichts von dem Ganzen einen Rechtsanwalt. Ich mache mir auch da nicht ewig Gedanken. Er sagte, natürlich gibt es Fälle, die man dann auch in der Presse immer hört, dass da irgendjemand so einen Mietnomaden hat, der dann da irgendwie ewig lange drin war. Und wenn man das dann analysiert, sagt er, ist aber immer das Gleiche. Die Leute schreiben zu spät die Mahnungen, die machen zu spät Druck, die geben dem immer noch mal eine Chance, die lassen sich immer noch mal bequatschen und ruckzuck sind wieder 3-4 Monate ins Land gezogen. Der sagt dann, bei mir ist das überhaupt keine Diskussion. Ist die Miete auch nur einen Tag zu spät, wird direkt der formale Prozess angestoßen, weil das ist ja einfach für beide Seiten ein fairer Prozess. Die Leute können ja dann pünktlich bezahlen, es kann immer mal was durchgehen, aber dann kann man sich einfach nur auch melden und sagen, ja, wir sind aber professionell aufgestellt, wir können jetzt nicht erstmal überall rumfragen, warum kam es jetzt gerade bei Ihnen zu einem Zahlungsverzug, sondern wir bleiben da einfach direkt professionell. Übrigens ein Ansatz, den ich euch in anderen Bereichen auch empfehlen würde. Wenn das Zahlungsziel überschritten ist, einfach direkt eine Mahnung rausschicken. Klar ist es so, dass dann auch mal ein Kunde, der schon viele Jahre bei euch ist, vielleicht ein bisschen meckert und sagt, wieso kriege ich denn gleich eine Mahnung? Dann sagst du einfach, das läuft bei uns systemseitig so. Wissen Sie, wir haben das einfach so, wir machen die Arbeit, dann schreiben wir eine Rechnung. Dann mit einem Zahlungsziel, dann hat der Kunde ja im Normalfall schon viele Tage von seinem Ergebnis profitiert. Wir haben immer noch kein Geld, aber wenn das Zahlungsziel dann überschritten ist, geht auch direkt eine Mahnung raus. Das ist hier gar kein manueller Prozess, da haben wir auch gar keinen Einfluss drauf. Wenn Sie das zukünftig verhindern wollen, unterschreiben Sie einfach ein SEPA-Mandat oder zahlen Sie einfach im Rahmen des Zahlungsziels, dann passiert das auch nicht mehr und dann ist es meistens auch einfach erledigt. Also von daher, diese ganzen Sachen sind halt einfach wichtig. Aber mein Impuls hier in dieser Folge war wirklich, achte auf deine Zeit, guck, dass du die nicht einfach für alles verschwendest, häng dich nicht an jeden Trend ran. Wenn die Leute sich jetzt Gedanken über KI und all diese Einsatzmöglichkeiten machen und wie man Avatar macht und wie man eine Schulungsinstanz baut und wie man intern dadurch vielleicht das Wissensmanagement optimiert, das ist alles super spannend. Wenn aber aktuell dein Problem ist, dass nicht genug Aufträge reinkommen oder du zu wenig Mitarbeiter hast, löst das auch keins deiner Probleme. Und deshalb würde ich das dann eher als nice to have oder mache ich irgendwann mal Projekt aufschreiben, weil der Vorteil ist ja auch der, wenn die anderen Kollegen, mit denen man ja dann teilweise auch vernetzt ist und die man auf Veranstaltungen treffen kann, sich da jetzt intensiver mit beschäftigen, sollen die doch da jetzt einfach Tage und Wochen und vielleicht Monate an Arbeitszeit investieren, bis sie die ganzen Tools alle durchgetestet haben. Und dann wartest du einfach hinten raus auf die Ergebnisse, bis sich dann durchgesetzt hat, was ist eigentlich so der Marktführer in bestimmten Bereichen. Und dann nutze einfach nur das Tool. Da sparst du auch wieder extrem viel Zeit und hast tatsächlich aber keine schlechteren Ergebnisse. Vielleicht aber auch den Engpass in einem deiner anderen Bereiche bekämpft. Und von daher konzentriere dich mal lieber darauf, genau hinzuschauen, wo ist dein aktueller Engpass, was hält dich davon ab, das nächste Level zu erreichen, was bremst dich denn eigentlich im Akquisebereich, was ist denn dafür verantwortlich, dass kein Mitarbeiter zur Verfügung steht, weshalb hast du denn so viel im Tagesgeschäft zu tun, warum fehlt es denn an Strukturen, was müsste man denn tun, um das zu optimieren? Und dann würde ich mich einfach konkret auf die Suche nach Lösungsanbietern machen, die genau dabei helfen können, weil am Ende des Tages das dann wirklich auch spürbare Ergebnisse bringt und vielleicht dann auch die freie Zeit, um sich mit den ganzen Spaßprojekten auseinanderzusetzen. So, in diesem Sinne, herzlichen Dank, dass du wieder bis zum Ende zugehört hast. Ich freue mich über jeden loyalen Podcast-Hörer und jede loyale Podcast-Hörerin. Vor allen Dingen freue ich mich auch, wenn du diese Folge zwischendurch mal weiterempfiehlst. Und vielleicht sehen wir uns mal auf dem einen oder anderen Event von mir. Würde mich in jedem Fall sehr freuen. Wenn du auf einer Veranstaltung von mir bist, komm bitte aktiv auf mich zu. Wenn du mit mir vielleicht schon mal Kontakt hattest auf Social Media oder wenn du dann auch meinen Podcast hörst und so, weil was mir immer wichtig ist, dass die Leute sich nicht so vom Kopf gestoßen fühlen oder so für so selbstverständlich genommen fühlen. Es ist ja so, ich kriege ja häufig irgendwelche privaten Nachrichten auf Social Media. Die gucke ich dann beim Autofahren, wenn ich rechts rangefahren bin, Motor ausgestellt habe und dann mir diese 2 Minuten Zeit nehme, die Nachricht zu lesen, wie das jeder von euch auch macht. Oder irgendwo anders, keine Ahnung, du sitzt beim Kinderarzt, weil dein Sohn da eine Impfung kriegt oder du sitzt irgendwo in der Deutschen Bahn, dann hast du keinen Empfang, dann musst du die alten Archivnachrichten lesen, aber du weißt, was ich meine. Das heißt, du bist die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten im Dialog und dann kommen die irgendwann auf dich zu und die denken, wir haben ja schon 16 Mal geschrieben, der müsste mich doch kennen, aber der ein oder andere von euch, der weiß ja vielleicht auch aus eigener Erfahrung, dass das Bild, was jemand im Social Media hat, nicht zwingend immer der Person entspricht, die so vor einem steht. Entweder weicht das völlig voneinander ab oder die Leute haben irgendwie eine komische Bildretusche gemacht und oder sich irgendwie in einem komplett anderen Setting fotografiert. Und dann möchte ich einfach verhindern, dass jemand denkt, jetzt, wo ich den persönlich sehe, hat er gar kein Interesse an mir. Gib mir gerne den Hinweis. Hey, ich bin der so und so. Wir haben schon ein paar Mal geschrieben. Hey, ich bin der so und so. Und wir haben das schon mal besprochen, damit ich das entweder auch mal kurz nachgucken kann, weil dann bin ich ja sofort im Thema, damit dann auch jeder den Spirit sozusagen persönlich erlebt, den wir da in den Nachrichten vielleicht schon aufgebaut haben. Weil wäre der doof, hätten wir ja nicht zusammengefunden. Das ist mir einfach immer nur wichtig. Ich werde tatsächlich immer mal wieder öfter jetzt auch durch zunehmende Reichweite angesprochen. Irgendwo am Bahnhof, irgendwo beim Einkaufen, irgendwo an der Tankstelle, letztens in der VIP-Lounge hier beim Fußball. Ich kenne ja die Leute, die mich ansprechen, nicht immer, aber die denken, sie kennen mich, weil sie alle Videos von mir gesehen haben. Und das freut mich ja auch. Aber wenn du dann so jemand bist, gib mir einen ganz kurzen Moment Zeit, mich einfach kurz sozusagen zu sammeln und dich einfach besser einschätzen zu können. Von daher, ich freue mich, wenn wir irgendwann die Gelegenheit haben, uns alle auch mal persönlich in die Augen zu schauen. In diesem Sinne mache ich mal weiter und versuche dich mit der einzelnen Folgen einfach sozusagen immer mehr davon zu überzeugen, dass ein persönliches Gespräch wahrscheinlich nochmal ganz andere Ergebnisse bringen würde. Und von daher, lass uns einfach mal schauen, was die nächste Folge bringt. Danke fürs Zuhören.